Nerd hört. Der MINT-Podcast. Mit Sandra und Rolf.
Episode 1. Der Weltraum.
Unendliche Weiten. Du sag mal, Sandra, du warst doch die ersten 14 Tage mit den Studenten im Weltraum unterwegs.
Ganz genau. Wir sind in den Weltraum gestartet mit einer Rakete.
Eine Rakete?
Ja, die Studenten haben tatsächlich selber in den Übungen eine Luftballonrakete gebaut und sich so dem Rückstoßprinzip genähert.
Ach, das Rückstoßprinzip. Ja, das ist ja relativ simpel.
Rolf erklärt.
Also wenn man es jetzt mal auf die Rakete bezieht, haben wir ja Treibstoff, der verbrannt wird und der dann als Gas unter hohem Druck und hoher Geschwindigkeit nach unten geschossen wird. Und deswegen schießt die Rakete nach oben. Und das nennt man Rückstoßprinzip. Hat das nicht der Herr Newton erfunden?
Ja, der mit dem Apfel auf dem Kopf.
Richtig, genau. Das nennt man nämlich das dritte newtonsche Axiom, was nämlich aussagt, dass es zu jeder Kraft immer eine Gegenkraft gibt. Und so bewegen sich eben auch Raketen sowohl bei uns auf der Erde, aber auch im Weltall umher.
Heute bei Nerd hört ein Gast.
Oh, wer denn? Willst du dich mal vorstellen?
Ja, hi, ich bin Louis Noah Hoffmann. Ich bin ja der Patensohn von der Sandra hier.
Ganz genau, mein ganzer Stolz.
Man sollte jetzt nicht zu nah an der Sonne vorbeifliegen.
Besser nicht.
Ich weiß nicht, wie hoch ist die Strahlung denn direkt an der Sonne?
Ich glaube, da geht es tatsächlich eher um die Hitze, ne?
Ich glaube auch, ne? Weil wir ja vorhin gelernt, es sind nur 5000 Grad. Das ist ja eigentlich noch so mal 6.000, Entschuldigung.
Ja.
Also ich glaube, so nah dran sein möchtest du nicht, allein schon wegen der enormen Hitze von 6.000
Grad. Aber gehen wir mal von den 6.000, ist ja noch entspannt, die 6.000. Gehen wir mal von denen weg.
Okay.
Wie sieht's denn aus, wie heiß ist es denn in der Sonne?
16 Millionen Grad.
Ich hätte jetzt auch 15 oder 16 Millionen
gesagt. 16 Millionen Grad, ja.
16 Millionen Grad in der Sonne, außen nur noch 6.000. Das ist ja ein ganz schönes Gefälle. Die Frage ist, wie kommt jetzt eigentlich das Licht von der Sonne zu uns auf die Erde?
So, in der Sonne ist es ja 16 Millionen Grad Celsius warm, wie wir schon erfahren haben. Durch die Freisetzung von Neutronen und einer unvorstellbaren Menge an Energie verschmelzen Kerne von Deuterium und Tritium zu einem Heliumkern. Und ja, der wirft, glaube ich, Energie ab, wenn ich das richtig verstanden habe.
In Form von Wärme, ne?
Genau, in Form von Wärme. Diese Wärme bringt aber auch noch Lichtenergie.
Lichtenergie, die wir dann als Licht auf der Erde sehen.
So, jetzt war die Frage aber, wie kommt dieses Licht zu uns? Und das ist gar nicht mal so einfach, denn erstmal braucht man, um aus diesem Sonnenkern überhaupt rauszukommen, beziehungsweise man selbst ja nicht, sondern diese Energie, mehrere tausend Jahre, bis es dann an die Oberfläche der Sonne gedrungen ist, und braucht dann nochmal 8 Minuten, um bis zur Erde zu gelangen.
Das ist schon Wahnsinn, oder? Dass es nur 8 Minuten von der Sonne bis zu uns sind und dann aber nochmal tausende von Jahren nur in der Sonne.
Ja.
Wahnsinn.
Nur aus dem Sonnenkern raus. Klar, die Sonne ist ein großer Fixstern, aber dass es wirklich so lange braucht, aus so einem Stern tatsächlich rauszukommen, als Energieteilchen, würde ich es jetzt mal vereinfacht sagen.
Ja, das könnt ihr euch vorstellen. Das ist natürlich auch unfassbar dicht. Also wenn ich jetzt an die Allerheiligen-Kirmes denke, Sonntagnachmittag, Familientag, es ist voll ohne Ende.
Oh ja.
Komm da mal von einer Ecke zur anderen, da brauchst du ziemlich lange.
Ja.
So ist das.
Wenn es aber dann spät in der Nacht ist, wo nur noch so ein paar besoffene Halbleichen in der Gegend rumliegen und sonst niemand mehr da ist, schaffst du es auch in 8 Minuten.
Ja, in guten 8 Minuten.
Ja, aber im Prinzip ist es das. Also die Sonne ist so dicht gepackt an Teilchen und diese Teilchen stoßen permanent aneinander und müssen sich ihren Weg über tausende von Jahren bis zur Strahlungszone, aus dem Kern bis zur Strahlungszone. Und ab da, im Weltraum wissen wir, gibt es auch Teilchen, aber ganz wenige. Deshalb spricht man ja gerne vom Vakuum, was eigentlich im Weltraum de facto fast herrscht. Da sind so wenige, die sich in den Weg stellen, dass die Lichtteilchen, die Photonen, es tatsächlich in 8 Minuten schaffen, von dieser Strahlungszone der Sonne bis zur Erde.
Also ist im Weltraum quasi immer Kirmes Sonntag nachts.
Ganz genau.
Hervorragend. So kann man sich das doch wohl merken.
Und in der Sonne, ja, ist Hochbetrieb.
Ganz genau. Von Kirmes.
Das ist gerade Pferdemarkt.
Ja, genau.
Wieso sind eigentlich die Strahlungen bei einer Kernfusion so gefährlich für uns?
Kernfusion. Hatten wir im Prinzip gerade schon, dass Kernfusion in der Sonne stattfindet. Das ist eben Wasserstoffisotope, Tritium und Deuterium, verschmelzen zu Helium.
Genau.
Tritium selber ist radioaktiv, hat eine Beta-Strahlung. Wenn wir das Ganze jetzt auf der Erde versuchen nachzustellen, und das tun wir tatsächlich, es gibt einen Kernfusionsreaktor, da wird versucht, die Kernfusion, wie sie in der Sonne stattfindet, auf der Erde stattfinden zu lassen. Ziemlich heikle Angelegenheit. Dafür wird eben Tritium verwendet und Tritium selber hat eine Beta-Strahlung. Das heißt, ist selber radioaktiv. Tritium kann, wenn es entweicht, sich in Körperzellen ablagern, sich dort an Wassermoleküle binden und in Zellen einlagern und braucht 20 bis 550 Tage, bis es wieder ausgeschieden werden kann. Also da kann es tatsächlich zu einer Strahlenbelastung kommen. Was aber fast noch mehr ungünstige Strahlung verursacht, ist, dass wenn ich die verschiedenen Wasserstoffisotope miteinander verschmelzen lasse, werden zusätzlich Neutronen frei. Und diese Neutronen, die können gegen so eine Reaktorwand schießen. Das kann man kaum verhindern. Es gibt zwar ein großes Elektromagnetfeld, das versucht, das Ganze irgendwie so im Innern zu halten, aber trotzdem einzelne Neutronen kommen durch, schießen auf so eine Reaktorwand und verbinden sich dort mit anderen Materialien. Und wir haben gelernt, Isotope, immer dann, wenn ein Element mehr oder weniger Neutronen hat, als es das eigentlich haben soll, in diesem Fall dann eher mehr, kann es radioaktiv werden. Das heißt, es entstehen unkontrollierte radioaktive Elemente, die mitunter eben auch, ja, tatsächlich dann als radioaktiver Müll immer wieder ersetzt werden müssen, weil so eine Reaktorwand darf natürlich nicht kaputt gehen. Und das ist das Gefährlichste an der Kernfusion.
Wir reden ja jetzt von Kernfusion. Ist Kernfusion denn dann jetzt schlechter als Kernspaltung?
Nein. Kernspaltung produziert sehr viel mehr radioaktiven Müll, der mit einer enormen Halbwertszeit sich nur ganz, ganz, ganz langsam über sehr viele Menschengenerationen, wenn nicht überhaupt über die gesamte Menschheit, erst abbaut. Hingegen bei dem, was entsteht während der Kernfusion auch unbeabsichtigt, handelt es sich um Stoffe, die in der Regel im Durchschnitt so eine Halbwertszeit von etwa 100 Jahren haben. Also da sind wir viel schneller diesen sogenannten Müll wieder los.
Fun Fact. Vor mehreren Milliarden Jahren war der Mars tatsächlich so lebensfreundlich, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass es dort Leben gegeben hat. Der jetzt so karge Wüstenplanet, wie wir ihn kennen, hatte vor langer, langer Zeit tatsächlich Seen, eine dicke Atmosphäre, die inzwischen hauchdünn ist und höchstwahrscheinlich Leben. Leben, wie wir es kennen, egal wie groß oder klein, höchstwahrscheinlich gab es dort Leben.
Cool.
Das war mein Fun Fact.
Nicht schlecht.
Zum Mars hätte ich auch noch einen Fun Fact.
Oh,
also
ja.
Wenn wir schon dabei sind.
Ja.
Die Menschheit träumt ja davon, den Mars zu besiedeln. Die Reise zum Mars wird ja unfassbar lange dauern. Und so eine Rakete, die einen dahin bringt, hat jetzt auch nicht so viel Platz.
Nee.
Ne? Wenn wir den besiedeln wollen, dann müssen wir da ja auch sowas wie Häuser bauen. Also sprich, irgendwelche Stationen errichten. Mal ganz abgesehen davon, dass es schon Wettbewerbe gibt, ja, von irgendwelchen Architekten, die Marssiedlungen konstruieren, Hammer. Geht es jetzt tatsächlich darum, wie kann ich auf dem Mars etwas bauen, wenn ich keinen Baustoff mitnehmen kann? Kann ich nicht einfach Betonsäcke reinpacken?
Na, schwierig, glaube ich. Da muss man ein paar Leute wieder da lassen.
Genau. So, und jetzt haben sich Forscher doch tatsächlich genau um diesen Fakt bemüht und haben überlegt, wie kann ich jetzt sowas Ähnliches wie Beton herstellen? Und sie sind auf was Unfassbares gestoßen. Und zwar, es gibt Proben vom Mars, von diesem Marsstaub. Und jetzt kann aus diesem Marsstaub vermischt mit Blut und mit Urin, also sprich mit einem aus dem Blut stammenden Albumin, ein Protein, und dem Harnstoff aus dem Urin. Wenn man das zusammenmischt, entsteht ein Beton, ein Betonart, die absolut reißfester ist als der Beton, den wir auf der Erde kennen.
So ein Quatsch.
Nein, wirklich, wirklich. Das ist der Hammer.
Wie geht denn das?
Die können auf ihrer Reise zum Mars, können die sich regelmäßig Blut abzapfen. Und Pipi sammeln, genau. Und können eben aus dem Blut dieses Albumin extrahieren und den Harnstoff aus dem Urin und können damit dann innerhalb von 20 Jahren ein Haus bauen. Okay, es dauert ein bisschen lang, aber...
Cool.
Ist doch der Hammer, oder?
Ja, das ist schon Wahnsinn, ja. Das stimmt.
Ja, aber so simpel und so kostengünstig rein theoretisch. Ich meine, ein bisschen Blut abgeben. Das
sind alles biologische Stoffe.
Ja. Genau, das kriegt man verdammt billig. Wieso ist da noch nie vorher jemand draufgekommen? Mussten wir wirklich erst drüber nachdenken, wir möchten jetzt Häuser auf dem Mars bauen. Dann nehmen wir Urin und Blut dafür. Oh, das funktioniert ja super. Da ist vorher noch nie jemand drauf gekommen. Wieso?
Wir hatten ja jetzt gerade, Luis, deinen Funfact mit dem Leben auf dem Mars. Wir haben in der Vorlesung so grundsätzlich gefragt, was ist eigentlich Leben? Wenn wir jetzt Leben im Weltall suchen wollen, müssen wir ja erstmal definieren, was ist eigentlich Leben?
Ganz genau.
Wie sieht's denn bei euch aus? Was ist für euch Leben?
Ja, wenn ich mal anfangen darf, dann Leben hat für mich keine feste Form, Art oder Weise. Es muss nur heißen bei mir, dass es kein Gegenstand ist, sondern dass, es ist sehr schwierig, aber dass ein Mensch mit ihm interagieren kann. Obwohl das natürlich auch bei KIs zutrifft. Mit KIs kannst du auch interagieren.
Ja.
Aber es muss etwas sein, was selbstständig leben und überleben kann und sich seinen Bedingungen angepasst hat oder noch anpassen wird.
Mhm.
Und was ich eben gesagt habe, mit Leben hat für mich keine feste Form oder Größe. Das sehen wir ja auch hier auf unserer schönen Erde. Wir als Menschen sind im Vergleich zu einem Einzeller Organismus verdammt groß. So, und da sieht man mal, wie unterschiedlich die Formen des Lebens sein können. Das ist ja auch so eine große Frage, wenn wir irgendwann mal auf Aliens stoßen. Wie sehen die überhaupt aus? Das, was wir aus vor allem Hollywood-Filmen kennen, ist natürlich nur reine Fiktion. Und keiner weiß, sehen die wirklich so aus? Sind die fortgeschrittener als wir? Oder wie werden wir mit denen interagieren, kommunizieren? Geht das überhaupt?
Also er puzzelt da mit Eigenschaften des Lebens um sich, ohne es zu wissen.
Richtig.
Die Anpassung ist eine Eigenschaft, die alles Leben beinhaltet. Und das ist die sogenannte Evolution, nichts anderes.
Ja.
Eine Eigenschaft.
Genau.
Die Kommunikation, sprich Informationsaustausch, Wahrnehmung, Informationsverarbeitung ist wiederum eine Eigenschaft für Leben. Was haben wir noch für Eigenschaften für Leben?
Darunter fällt auch die Reproduzierbarkeit. Also, dass man mehr von sich selbstständig erstellen kann, ohne dass das auch gegebenenfalls auch durch andere ausgelöst werden muss.
Ja.
Also eine Art, die sich selbstständig erhalten kann.
Ja, genau. Fortpflanzung. Aber auch Wachstum.
Ja.
Also von kleinen Bibi bis groß Luis. Wachstum. Dazu gehört aber auch Energieaustausch. So ein Leben ist ja niemals ein geschlossenes System. Genau. Sondern es muss immer Energie austauschen. Das ist letztendlich sowas wie Nahrungsaufnahme oder Photosynthese bei Pflanzen.
Genau.
Es ist aber auch die Wärmeenergie, die wir abgeben, wenn wir schwitzen zum Beispiel. Mhm. Stoffwechsel.
Stimmt.
Genau. Metabolismus, Stoffwechsel oder Stoffkreislauf. Stoffkreislauf ist global gesehen. Da haben wir, kennst du vielleicht dieses Dreieck von Konsumenten, Destruenten, Produzenten?
Ja.
Also eben Destruenten, die Pilze und Bakterien, die alles zersetzen und als Mineralstoffe, als Dünger den Produzenten, sprich den Pflanzen zur Verfügung stellen. Die Produzenten produzieren Biomasse, wachsen und werden dann von den Konsumenten gefressen. Da haben wir Konsumenten erster und zweiter Ordnung. Erste Ordnung Pflanzenfresser, zweite Ordnung dann die Pflanzenfresser fressen, sprich in der Regel dann Karnivore. Und auf der anderen Seite Stoffwechsel im Sinne von Nahrungsaufnahme. Also, dass wir ein schönes Stück Schokolade essen und uns die Energie daraus ziehen, damit wir möglichst schnell rennen können. Weil wir müssen die Schokolade auch wieder loswerden.
Ja.
So, in der Art. Und dann gibt es noch eine Eigenschaft. Und das ist die Entropie. Und dazu haben wir eine Frage.
Wir haben letztens über die 7 Eigenschaften des Lebens gesprochen. Eine dieser 7 Eigenschaften ist die Entropie. Sie selber haben ja auch zugeben müssen, dass sie die Entropie lange nicht verstanden haben. Damit komme ich auch zu meiner Frage. Was genau ist denn nun die Entropie?
Rolf erklärt.
Also, Entropie könnte man sagen, entspricht dem, also sagt man umgangssprachlich, ist das Maß der Unordnung.
Genauer ist es das Maß für die Unkenntnis der Zustände aller einzelnen Teilchen.
Und wenn wir uns jetzt mal auf ein Teilchen beschränken, und in meinem Beispiel ist das Teilchen jetzt der USB-Stick, der komischerweise immer verschwindet, haben wir unser super schlecht aufgeräumtes Zimmer und unser USB-Stick liegt irgendwo da. Das heißt, wir können nicht genau sagen, wo der USB-Stick sich befindet, wenn uns jemand danach fragt. Deswegen haben wir ein hohes Maß an Unordnung.
Also eine hohe Entropie.
Genau. Drehen wir den Spieß einmal um. Wir packen den USB-Stick in ein kleines Schächtelchen, in eine Schachtel, in die Schublade. So können wir ganz genau sagen, wo sich der USB-Stick befindet, wenn uns einer danach fragt.
Wenn wir das jetzt mal mit Leben vergleichen, warum ist das für Leben wichtig? Wir in unserem Körper versuchen, ein möglichst niedriges Maß an Entropie zu haben. Nicht ganz niedrig, dann wären wir ein Feststoff, dann würden alle Stoffwechselvorgänge in uns nicht mehr funktionieren. Aber niedrig genug, dass die Stoffwechselvorgänge gezielt ablaufen können und nicht zufällig. Wenn wir uns vorstellen, unser Körper ist einfach nur eine Hülle, eine Hauthülle gefüllt mit Wasser. Das Einzige, was wir hier oben haben, ist unser Gehirn als Organ. Unser Gehirn braucht Zucker, um denken zu können. Wenn ich jetzt mir einen Zuckerwürfel im Mund werfe, dann löst sich der Zucker auf und sinkt bis runter in den großen Zeh. Ich stehe gerade an einer Ampel, Fußgängerampel, es wird grün. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, gehe ich rüber oder nicht, dafür muss ich denken. Wenn ich jetzt also nur meine Körperhülle bin mit Wasser, dann muss ich warten, bis die Fusion einsetzt und irgendwann zufällig ein Zuckerteilchen an meinem Gehirn vorbeischwebt, damit ich einen Gedanken fassen kann. In der Zwischenzeit sind locker 20 Rot-Grün-Phasen vergangen und ich stehe immer noch da, weil ich nicht denken kann. Wäre ja blöd. Was machen wir also? Wir packen lauter Schächtelchen in unseren Körper, die Zellen. Und dadurch wissen wir, dass jetzt ein Zuckermolekül ganz gezielt von der einen Zelle aufgenommen wird, über eine andere Zelle, an eine weitere Zelle weitergegeben wird, etc., bis es irgendwann dahin kommt, wo es hin soll, damit ich denken kann.
Ich war heute das erste Mal und was eine ganz besondere Ehre ist, auch das in der ersten Folge von Nerd hört dabei. Wer weiß, vielleicht tauche ich nochmal in der ein oder anderen nächsten Folge auf. Ja.
Das würde uns super freuen, Luis. Du warst heute eine echt große Unterstützung. Vielen Dank.
Immer wieder gerne.
Herzlich immer wieder eingeladen.
Dankeschön.
Nerd hört!